巴，左罗巴，那么
多。Unsere Glock hat 10 geschlagen. 10
Rufe, eine Sendung von Peter Jäcki über Urformen der Kommunikation.
Diese Art von Naturjodel aus dem schweizerischen Kanton Appenzell-Innerrhoden trägt den seltsamen Namen Ruckusseli. Wie bei allem Jodeln aus dem Alpenraum ist der stete Wechsel zwischen Brust- und Kopfstimme das Hauptmerkmal dieser archaischen, textlosen Lautmalerei. Ihre Urformen führen zum Thema dieser Sendung, zu den Rufen. Archaische Urformen der Kommunikation und der Telekommunikation. Rufe, die zum Teil längst verhallt oder sozusagen als letzte Museumsstücke überlebt haben. Rufe, in denen etwas mitschwingt, was in heutigen Verständigungstechniken nicht mehr existiert. Zauer nennen die Appenzeller Innerrhoder diese Rufe. Was damit gemeint ist, erklärt Joe Manser, Leiter des Zentrums für appenzellische Volksmusik.
Ein Verständigungsruf von Bauernhof zu Bauernhof in der Appenzeller Streusiedlung, wo man sich kundgetan hat. Ja, man lebt noch, man ist noch da, wie geht's dir? Und man sagt ja auch diese alten Rufe, wir sagen dem Zaur. Da würde man die einzelnen Personen dahinter erkennen, denn keine zwei Bauern oder Sennen machen den Zaur auf genau gleiche Art, sondern jeder hat seine Eigenheiten mit dem Hoch- oder Tief-Einsetzen, mit dem Aushalten oder etwas anhängen und so.
Wann diese vermutlichen Jodelvorläufer entstanden sind, die man im Appenzellerland noch heute ab und zu vernimmt, liegt im Dunkeln.
Auch der Zaur hat sich entwickelt. Man hat vielleicht etwas Längeres noch angehängt. Es wurde dann zu einer eigentlichen Lockmelodie, die Tiere herbeilocken. Und bei uns gibt es noch so letzte Sennen und Bauern, die noch einen Löckler singen. Löckler heißt genau, die Kühe in den Stall hineinlocken, damit sie gemolken werden können. Und das wäre dann eigentlich die letzte Vorform für den untextierten Jodelgesang im Appenzellerland, den wir in Appenzell-Innerrhoden bezeichnen als Ruckusseli, in Appenzell-Ausserrhoden als Zäuerli.
Die Kommunikation mit Tieren könnte also am Anfang des Jodels stehen. Lockrufe fürs Vieh, wie in dieser historischen Aufnahme eines Löcklers aus dem Jahre 1960. Verschiedene Elemente von Urrufen fanden in späteren Jahrhunderten in die sogenannten Kuhreihen Eingang. Eine Singtradition aus der Zeit, als das Vieh der wertvollste Besitz war. Im Kuhrein zählte man seine Kühe der Reihe nach mit Namen auf, lobpreiste sie, prahlte damit. Einzelne Elemente sollen auch als Lockrufe draußen auf der Weide gedient haben. Der Kuhrein ist längst ausgestorben. Joe Manser hat in seinen Archiven ein solches Juwel aus dem Jahre 1730 gefunden und singt für uns einen Ausschnitt, Die Schlusspassage, in der die Kühe aufgezählt werden, samt markantem Urruf als Schlusspunkt.
Schwanzeri, Tanzeri, Glinzeri, Blinzeri, Glenneri, Pfreneri, Tosleri, Tmosleri, Toreri, Tschoreri, Halbürli, Onsmürli, S'Eäugli, S'Trüfäugli, die ist galt und die alt, wohl zu, was zu, lo, 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 ba. Ich kenne Leute, was aus unserer Kühe. Ich kenne Leute, was aus unserer Kühe. Sie trinken aus dem Bach und mögen trüe. Sie trinken aus dem Bach und mögen trüe.
Bleiben wir mit unseren Geschichten über Urformen der Kommunikation noch eine Weile im Alpenraum. Vor allem in der Zentralschweiz, rund um den Vierwaldstättersee, lebt noch immer eine uralte Ruftradition, die ebenfalls eng mit dem Vieh zusammenhängt. Der Betruf.
Olopa, zualopa, name tol, tritt i got, name lopa, olopa.
Mit dem Betruf, hier von einem Bauern aus der Zentralschweiz gesungen, wird der Segen Gottes herbeigerufen. Es gibt Indizien dafür, dass die Vorläufer dieses Schutz- und Bannrufes ursprünglich aus vorchristlicher, aus keltischer Zeit stammen. Gesungen wird er allabendlich in der Dämmerung und manchmal auch erst unmittelbar nach Einbruch der Dunkelheit. Die Musikethnologin Brigitte Bachmann-Geiser hat diesen Ruf erforscht. Sie ist Honorarprofessorin für musikalische Volkskunde an der Universität Freiburg im Breisgau.
Dabei begibt sich ein Hirte, es braucht also nicht unbedingt der Obersenne einer Alpgemeinschaft zu sein, es ist ein Hirte mit einer ausgesprochen guten Stimme. Dabei steigt der Hirte zur höchsten Anhöhe einer Alp, wo sich meistens ein hölzernes Kreuz befindet. Und dort ruft er mit möglichst lauter Stimme das traditionelle Gebet in einem Sprechgesang. Und damit dieses Gebet möglichst weit vernehmbar ist, hält er entweder die Hände zum Trichter geformt vor den Mund oder singt diesen Sprechgesang durch einen hölzernen Milchtrichter, also wie ein Megafon. Er hat jedes Interesse, dass dieses Alpengebet möglichst weit vernommen werden kann, und zwar daher, weil noch heute die Meinung dieser katholischen Elpler herrscht, dass der Schutzbann so weit wirke, wie eben die Stimme dieses Alpsegengebet vernommen werden kann.
Die unserer lieben Frauen, nochmal opa.
Es ist ganz sicher auch für ein ungeschultes Ohr die Tonarmut zu realisieren. Es gibt Alpsegen, die mit bloß 4 Tönen auskommen, und die melodiereichsten haben 6 Töne. Also es sind sehr reduzierte Melodien. Man hört auch mit einem ungeschulten Ohr sofort, dass es Rezitationstöne gibt, immer gleich hohe Töne für diesen Sprechgesang. Und wenn man in der Tradition der römisch-katholischen Kirche beheimatet ist, hört man sofort, dass es sich um eine direkte Verwandtschaft mit dem gregorianischen Gesang handelt.
Der Betruf ist also einerseits eine Kommunikation mit guten Geistern, die die Bösen fernhalten soll. Doch er diente und dient noch heute auch der zwischenmenschlichen, irdischen Verständigung.
Die Hirten auf den umliegenden Alpen hören, wenn ihr Nachbar, in Anführungszeichen, eben den Alpsegen ruft. Das hat für sie die Bedeutung, dass alles in Ordnung ist auf der Nachbaralp. Aber was ich besonders ergreifend finde, wenn es die Arbeit zulässt, wird der Alpsegen doch mindestens von den Hirten auf derselben Alp in einem Stille werden mitgebetet.
Vom Betruf auf den